aus Hamburg.
Und Siegen.
Und herzlich willkommen zu unserem Podcast für die Bauindustrie. Zukunft bauen. Dem Zukunftspodcast für alle, die sich für die Zukunft von Bauen und Leben interessieren. Wir sind
Martin
und Christian. Und wir werfen in diesem Podcast einen Blick auf die Zukunftsentwicklungen von Branche, Technologie und Lebenswelt. Es wird dabei um die Veränderung der Baubranche gehen und darum, was dies für uns und für die Unternehmen der Branche bedeutet.
Und da habe ich dann bemerkt, dass das natürlich ein bisschen ein Problem ist, dass der Architekt natürlich die Planungshoheit hat und das und dann oft die Dinge nachher auf der Baustelle dann nicht mehr so gut zusammenpassen, fliegen und die Baubetriebler, die ich damals mit ausgebildet habe, die haben dann oft ein Problem, das umzusetzen, was der Architekt sich ausgedacht hat. Ich würde also jetzt einfach im Sinne von Reverse Engineering von hinten anfangen und sagen, was braucht der Bauherr, was kann er sich leisten und was braucht der Investor, damit er weiter investiert. Und insofern von hinten anfangen und nach den Zielkosten vorgehen und dann eben die Prozesse und zum Schluss erst die Produkte entwickeln. Das heißt also, nur dann kann ich wahrscheinlich zum erschwinglichen Bauen kommen, auch für den Wohnungsbau. Und da müssen sich dann alle nach dem richten, was sich die Leute leisten können. Und der Architekt wird dann leider zum Schluss kommen. Ich kann es mir erlauben zu sagen, denn ich hatte ja beide Studien durchgeführt, Architektur und Bauingenieurwesen.
Wer die Stimme wiedererkannt hat, erinnert sich vielleicht an die Folge vor 2 Jahren mit unserem heutigen Gast. Wir begrüßen ganz herzlich Herrn Professor Thomas Bock. Er studierte Bauingenieurwesen und Architektur an der Universität Stuttgart und in Chicago und vertiefte seine Kenntnisse später in einem weiteren Studium zum Thema Robotik im Bauwesen in Japan, wo er auch zum Thema Robot-Orientated Construction and Building Systems promovierte. Viele Jahre lehrte er an den Hochschulen in Karlsruhe und München und wurde durch viele Veröffentlichungen auch auf internationaler Ebene zu einem der gefragtesten und renommiertesten Experten für das Thema Robotik und Automatisierung im Bauwesen. Wir freuen uns ganz besonders, heute wieder wegweisende und eindrückliche Gedanken mit Professor Bock diskutieren zu können, denn das Bauwesen braucht, so wie er es ausdrückt, ein Reset und ein Re-Engineering, das zunächst im Kopf beginnt und zu wegweisenden Veränderungen in der Branche führen kann. Ganz besonders freuen wir uns, als Zukunft bauen, das Gespräch auch in Partnerschaft mit der Infratec in Essen präsentieren zu dürfen, wo Herr Professor Bock freundlicherweise in seiner Keynote seine Gedanken und Einsichten mit uns teilen wird. Starten wir dieses spannende Gespräch, in dem wir auch erfahren werden, warum es gut ist, Architekten, Bauingenieure und Robotiker in einer Person zu vereinen. Wer mehr auch zu Startups, die aus dem Lehrstuhl hervorgegangen sind, erfahren möchte, findet einige spannende Verlinkungen in unseren Shownotes. Aber jetzt rein in die Folge, auf geht's! Ja, Herr Professor Bock, Martin, schön, dass wir in der heutigen Runde hier zusammengekommen sind. Es ist lange her, dass wir in dieser Konstellation gesprochen haben. Herzlich willkommen.
Ja, danke. Guten Tag. Ja, freut mich.
Ja, hallo auch von meiner Seite. Ich freue mich auf unsere Fortsetzung von unserem sehr interessanten Gespräch vom letzten Mal.
Martin, ich starte mal mit der persönlichen Frage, Herr Professor Bock. Es ist jetzt so ungefähr 2 Jahre her, dass wir schon mal in diesem Podcast miteinander gesprochen haben. Was ist in diesen Jahren jetzt bei Ihnen passiert? In der Welt da draußen ist ja viel passiert. Ich vermute mal, auch in der Hochschulwelt, in der technologischen Welt haben sich viele Dinge bewegt. Holen Sie uns doch bitte einmal ab und auf den Stand der Dinge.
Also in meinem Bereich, ich habe meinen Ruhestand vorbereitet seit dem letzten Jahr, die Übergangsphase in den Ruhestand, habe dann schon versucht, gewisse Positionen für meine Mitarbeiter zu finden, sowohl an Universitäten als wie auch in der freien Wirtschaft. Das lief ziemlich erfolgreich. Viele meiner Assistenten haben Positionen bekommen an guten deutschen Hochschulen oder kriegen sie noch. und auch im Ausland, auch dort an sehr guten, renommierten französischen, amerikanischen, kanadischen, japanischen, indischen, überall auf der ganzen Welt, Brasilien, guten Einrichtungen. Und auch besonders wichtig ist natürlich, dass auch was in der Praxis umgesetzt wird. Und da gab es dann auch 3 Startups im Laufe des letzten Jahres aus meinem Lehrstuhl heraus, die sich alle mit der Baurobotik befassen, konkrete Roboterentwicklungen sogar, Gerüst, Logistik und Innenanstrichroboter und eine Beratungsfirma für die Baurobotik. Und das ist sehr gut gelaufen. Und von daher mache ich mir da keine Sorgen. Also alle, die sehr, sehr gut, intensiv bei mir mitgearbeitet haben. Ich habe mich zum Teil sogar bei denen entschuldigt, weil ich habe vielleicht ein bisschen zu viel verlangt, auch bei den Promotionen. Aber das zahlt sich aus. Die machen jetzt alle Karriere und wir haben ja auch konkret immer in unserem Baurobotiklabor an der TU München auch konkret richtige Roboter entwickelt. Also es war ja nicht nur theoretisch oder in der Simulation, sondern wir haben immer gleich Prototypen gebaut. Und denn man muss eben, man darf ja nicht nur an das Digitale rangehen, sondern man muss ja auch wirklich physisch ein System aufbauen und erst dann kann man zur Fehleranalyse, Fehlererkennung und Verbesserung kommen. Da kann man sich ja bei Simulationen immer drüber hinwegmogeln. Aber wenn man dann wirklich physisches System aufbaut, Roboter mit Sensorsystemen und der gesamten Peripherie, die oft noch wichtiger ist als der Roboter an sich, da geht eben sehr viel schief am Anfang und da braucht man mehrere Zyklen der Verbesserung, des Verbesserungsprozesses. Also so wie ich es in Japan gelernt habe mit dem Kaizen. Und das konnten wir abschließen und das an der TU München, unserem Baurobotiklabor. Und das führen auch jetzt meine Assistenten fort. Und das finde ich ganz interessant. Die gehen auch immer gleich schon rein in den Prototypenbau. Und aber verbinden das noch besser als ich mit der gesamten digitalen Innovation, weil die jungen Leute halt einfach da noch viel besser sind. Und ich denke, sehe ich da eine rosige Zukunft für meine ehemaligen Mitarbeiter, sowohl im akademischen als auch dann im beruflichen Umfeld im Bauwesen.
Also ich muss da nochmal 3 Punkte aufgreifen, Herr Professor Bock. Ich finde es erstmal natürlich großartig, dass man an die denkt, die nach einem kommen und dort auch Wegbereiter ist. Im Übrigen etwas, das wir auch in der Industrie dringend brauchen, dass man an die Zeit nach sich selbst denkt und sieht und unterstützt, dass die Saat dann aufgeht und sich das Gedankengut dann auch weiterentwickelt. Das finde ich großartig. Das Zweite, Sie haben das so im Nebensatz gesagt, ich habe mich entschuldigt für die hohen Ansprüche. Das kann man, glaube ich, nur in Deutschland sagen, dass man wir brauchen hohe Ansprüche, glaube ich, um Spitze zu sein und zu bleiben. Und ich finde das großartig. Es drückt so unsere deutsche Bescheidenheit aus, zu sagen, ich entschuldige mich fast dafür, weil das unbequem ist. Ist aber eine tolle Tugend, finde ich. Und das Dritte, das verbindet uns ja auch in den Gesprächen immer wieder, diese Orientierung auf die Praxis hin. Also nicht etwas im Labor zu entwickeln, was dann auch im Labor bleibt, sondern das eben in die Anwendung zu bringen und zu sehen, wie funktioniert es auch in der Praxis. Und ich glaube, Martin, da hast du auch gleich eine Frage dazu, wenn wir mal in die Welt nach draußen schauen. Ja.
Genau, was mich interessiert, auch seitdem wir das letzte Mal gesprochen haben, wie sehen Sie denn und beurteilen Sie die konkreten Entwicklungen im Bereich Robotik und Anwendung im Bau? Also jetzt nicht rein im Forschungsbereich, sondern wirklich Anwendung im Bau, weil wir haben ja so viele Themen, die aktuell en vogue sind. Digitalisierung, Robotik, KI, und so weiter und so fort, kooperatives Bauen. Und ich habe leider bei dem einen oder anderen ab und zu das Gefühl, dass wir mehr drüber reden, als dass wir in die Umsetzung kommen. Und jetzt die Frage, wie beobachten Sie das beim Thema Robotik?
Ja, da haben Sie recht. Wir sind da ziemlich schlecht in der Umsetzung von diesen innovativen Gebieten, die Sie gerade erwähnt haben. Aber für mich hängen die alle zusammen. Ja. Also das Digitale und diese Kooperation, die Robotik und so weiter, das künstliche Intelligenz und so, wobei ich den Begriff gar nicht so mag, aber das hängt ja alles zusammen. Also es geht ja gerade bei der Robotik um verschiedene Bereiche, die man zusammendenken muss. Also Maschinenbau, Elektrotechnik, Informatik, Baumaschinen und dann ganz neue Kategorien zu entwickeln Und das ist ja auch schon, wie es früher die Holländer auch hatten, das ist so ein Bauteam, aber das ist jetzt weit gedacht über die Industriebranchen hinweg. Und da kann man dann das Kollaborative oder Kooperative und das Digitale muss alles miteinander verbunden werden. Und aber wie gesagt, Sie haben recht, die Umsetzung, da hapert's, da hätten wir viel mehr machen können. Und auf einer gewissen Ebene natürlich in der Materialproduktion und der Bauteile- oder Elementeproduktion für die ganzen Zuliefererbereiche, für die Bauindustrie, da ist man schon ziemlich weit. Nur eben dann, je näher man ans Endprodukt kommt, da ist man noch nicht so weit.
Ja, ich muss sagen, tatsächlich, ich finde es, tut mir leid, dass ich so sagen muss, traurig, dass auf Messen und Tagungen die Leute immer noch begeisternd aufspringen, wenn Leute ihren Roboterhund zeigen, der aber in dem Moment halt reine Show ist. Ja. Oder läuft einer mit einem lustigen Hund über die Messe. Mhm. Ja, das hat eine gewisse Daseinsberechtigung, dass man da zeigen will, was es so gibt. Aber wir sollten eigentlich darüber, über dieses Stadium, hoffe ich, irgendwann mal hinauskommen, dass wir uns freuen, wenn ein lustiger Roboterhund über eine Messe stapst. Also das mich desillusioniert das eher, als dass es mich beflügelt.
Ja, da haben Sie recht.
Ja, wo sehen Sie denn die vorrangigen Anwendungen, wenn wir mal gucken, wie kriegen wir Roboter auf die Baustellen, die ja auch ein Stück weit Personalthemen abfangen, abfedern können, Qualitätsthemen abfangen können, Kostenthemen abfangen können. Was wären da die ersten Schritte, wenn man das mal, wenn ich jetzt als Unternehmen sage, ich möchte da mehr tun, als nur rein in der Vorfertigung diese Technologien einzusetzen? Was ist aus Ihrer Sicht der Ansatzpunkt?
Also man muss wahrscheinlich so eine Art von, grob gesagt, so 80-20-Regel einhalten. Man kann wahrscheinlich bei 80% der Prozesse kann man ziemlich standardisiert vorgehen. Und dann wird man so circa 20% haben, wo es dann etwas individueller wird, wo man dann, sage ich jetzt mal, diese 80% der Bauabläufe können dann also im Grunde automatisierter ablaufen. Da kann man das schon schön alles vorausprogrammieren. Dann hat man wahrscheinlich 20%, wo man dann, sage ich jetzt mal, ein bisschen improvisieren muss, wo man dann Mensch-Roboter-Interaktion braucht oder Mensch-Maschine-Interaktion. Und innerhalb dieser 20% gibt es wahrscheinlich nochmal einen Bereich, wo man dann mit ganz individuellen Dingen wie zum Beispiel 3D-Druck für eine besondere Kundenorientierung was erreichen kann. Aber dass man jetzt dann zum Beispiel, wie es manche versuchen, gesamte Gebäude druckt und dann eben eine mehrere Meter lange gerade Wand nur ausdruckt, das könnte man dann vielleicht effizienter machen mit vorhandenen Technologien, die man weiter automatisiert. Und dann eben die hochindividuellen, sage ich jetzt mal, ein besonderer Gag des Architekten oder was, wenn der Kunde jetzt ein besonderes Eingangsportal oder Erker oder was weiß ich was möchte, was man jetzt schlecht mit einem Schalungsroboter in der Vorfertigung machen kann, dann könnte man das mit 3D-Druck machen. Und da denke ich, da sehe ich dann schon Möglichkeiten, dass man eben die vorhandene Produktion, die wir ja schon haben in vielen Bereichen, nicht nur jetzt im Betonbau, auch im Holzbau, im Stahlbau und in vielen Bereichen, dass man die weiter treibt. Man sieht es ja auch bei den konventionellen Ziegelbauten, das sind ja auch oft meterlange Wände gerade gemauert und oder mit Kalksandstein, je nachdem, aus welcher Region man kommt. Und das kann man natürlich kräftig automatisieren. Und da kam ich halt so während meiner Analysen auf diese 80-20, grob gesagt, das ist mal mehr, mal weniger. Wenn man jetzt kostengünstiger werden will, dann wird man über 80% gehen und mehr versuchen, Serien zu bringen. Und wenn man dann einen besseren Etat hat, jetzt für Leute, die sich etwas mehr leisten können, dann kann man diesen Individualisierungsanteil etwas erhöhen. Das kostet natürlich dann auch mehr, so ein bisschen so wie bei der Automobilindustrie, wenn man sich das überlegt mit Seat, Skoda, Volkswagen, Audi und Porsche und so weiter, bis hin zum Lamborghini, was ja auch schon zum Konzern gehört, oder Bugatti, und das kann man ja dann auch gut abbilden. Und da denke ich, kann man am Bau ziemlich viel jetzt schon anpacken. Nur ist das Risiko natürlich für die Unternehmen, sie müssen erstmal mehr investieren in diese neuartigen Maschinen. Und ich bin auch der Meinung von Professor Ferger, dass man nicht jetzt da diese Hunde zeigen soll oder diesen, die, was man von Boston Dynamics entwickelt worden ist, für ganz andere Zwecke, und das dann auf dem Bau rumlaufen lässt. Und das finde ich jetzt ist eigentlich nicht das Richtige. Wir brauchen wirklich, Baumaschinen sind ja auch schon per se Sondermaschinen, so ähnlich auch wie landwirtschaftliche Maschinen. Und wir brauchen dann eine neue Generation von Baurobotern, die auch besondere Kinematiken haben werden und dann, auch, dass man die auf den Baustellen auch gut einsetzen kann. Und da müsste man halt dann, das kann man ja dann, da man ja vorher schon weiß, wie das Endprodukt aussieht, kann man das ja alles auch schon relativ sicher vorprogrammieren und dann zu einer schnellen Umsetzung zu kommen, einer schnellen Realisierung. Also die gerade die Investitionen sind ja ziemlich hoch in neuartige Baumaschinen und oder Bauroboter dann in der Zukunft. Und da gibt es ein gewisses Risiko, gerade auch in der heutigen Zeit der Hochzinsphase, sowohl für den Bauunternehmer, aber auch dann für den Investor, den Bauherrn. Und da müsste man dann eben schauen, dass man das eben das Produkt, dass die Immobilie schnell verfügbar hinbekommt, dass man eben da nicht eine doppelte finanzielle Belastung hat und die vorhandene Immobilie, oder wo man jetzt wohnt, Miete zahlen muss und die neue vorfinanzieren, zwischenfinanzieren, dass es da eben sehr, sehr viel schneller geht, gerade je höher die Zinsen werden. Das war ja auch die Phase, wo die Japaner in den 1980er Jahren, als ich in Tokio war, war da auch eine Hochzinsphase, und die haben dann eben dieses Schnellbausysteme entwickelt und eben dann bauen mit Robotern und vor allem in Ballungszentren, wo dann die Grundstückspreise sehr hoch waren. Also diese automatischen Hochbaustellen, die liefen jetzt nicht auf dem Land irgendwo, sondern die liefen meistens zuerst in Tokio, Osaka, Nagoya, also in Ballungszentren, wo die Grundstückspreise sehr hoch sind. Das heißt, man wollte ziemlich schnell es fertigstellen, damit man es schnell verfügbar hat und dass das dann das Return on Investment kommt, sowohl für den Bauunternehmer als auch wie für den Bauherrn oder den Immobilieninvestor. Und da ist es dann, denke ich, gerade deswegen müsste man jetzt eigentlich noch mehr Druck geben, noch mehr in die Rationalisierung durch Automation und Robotik gehen und nicht jetzt nur mit solchen Show-Einlagen, wie auch Professor Ferger das erwähnt hat, mit dem Roboterhund auf Messen, ja, das zu zeigen. Ja. Und das ist und vielleicht bräuchte man da eher, anstatt jetzt irgendwas zu subventionieren im Bereich von dass die Leute da sich die eigenen vier Wände noch leisten können, dass man vielleicht eher sagt, man macht eine Unterstützung, Investitionsunterstützung oder Garantie für diejenigen, die sich wirkliche Automation und Robotik anschaffen und einsetzen, weil es gibt ja immer diese Schweinezyklen auch am Bau, und wenn dann ein Unternehmer investiert, meinetwegen jetzt 5 Millionen, je nachdem, hängt von der Größe ab, für manche kleine Betriebe sind dann schon 500.000 Euro viel, die können sich dann vielleicht nur einen kleineren Roboter leisten, aber wenn einer jetzt eine automatisierte Wohnungsbauanlage aufbaut, das sind dann 50 bis 150, 200 Millionen, wenn diese Anlage dann auch entsprechend Stückzahlen ausstoßen soll, im Bereich so 50.000 Wohneinheiten pro Jahr, dann bräuchte man, wenn die Anlage dann investiert ist, nicht, dass es dann nach einigen Jahren sich nicht mehr rechnet, und dass man da eher in der Richtung geht, dass wirklich eben produktives Kapital investiert wird in konkreten Anlagen, jetzt nicht nur mit sonstigen Subventionen. Das halte ich für sinnvoll. Das ist ja auch das Problem unseres Wirtschaftsstandortes. Ne?
Genau. Ich würde an der Stelle noch eine kurze Anmerkung zu dem Roboter, zu dem Roboterhund. Ich finde, man kann auch nicht mal denen den Vorwurf machen, die den mitbringen und zeigen, sondern denen, die immer noch das als überraschend einschätzen, als den großen Wurf. Und das ist, glaube ich, auch summa summarum das, was wir auch der Bauindustrie mitgeben müssen, dass man sich intensiv mit dem Thema beschäftigen muss, damit man auch vielleicht den nächsten Step machen kann als Industrie. Also man kann eigentlich noch nicht mal dem den Vorwurf machen, der damit immer noch der Star der Veranstaltung ist, sondern denen, die sich nicht weitergehend mit dem Thema beschäftigen wollen. Weil alle, die sich damit beschäftigen, wissen ja eigentlich, dass es noch viel, viel weitergehen muss als das, was man jetzt so on the fly auf einer Messe oder einem Seminar zeigen kann. Es braucht halt die, die bereit sind, den Weg auch mitzugehen, da zu investieren, auch mal ein Risiko einzugehen. Sowohl aus Wirtschaftssicht, also aus Bauindustrie, Bauwirtschaftssicht, aber natürlich auch, was die Rahmenbedingungen angeht, seitens der Politik.
Ich würde da gerne nochmal eine Frage ergänzen oder die Themen zusammenführen. Sie sprachen ja vorhin von den Startups und wir sind jetzt ja gedanklich auch bei einem Thema Richtung Wohnbau, Wohnbaukrise, die wir haben. Wenn man diese Themen zusammenführt, wie fördern wir gute Ideen in Deutschland? Haben wir da Rahmenbedingungen, die also diesen jüngeren Leuten auch ermöglichen, an neuen Ideen zu arbeiten? Das ist das eine. Und in welche Richtung gehen diese Ideen im Moment? Und das zweite ist eben, kann das auch eine Antwort sein? Martin, du hast es jetzt eben schon mal vorbereitet. Kann es eben auch eine Antwort sein auf diese drängenden Fragen? Wie schaffen wir günstigen Wohnraum in kurzer Zeit und hoher Stückzahl? Das ist ja eigentlich die Herausforderung, vor der wir stehen.
An dieser Stelle ein kurzer Hinweis in eigener Sache für diejenigen unter unseren Zuhörern, die sich gerade in ihrem eigenen Unternehmen mit relevanten Zukunftsfragen befassen und die deren Ausgestaltung und die Umsetzung von Lösungen beschleunigt und ergebnisorientiert für den Erfolg vorantreiben wollen. Sprechen Sie gern Martin Ferger für Themen zu Lean, BIM, Digitalisierung und Prozessoptimierung über www.ferger-consulting.de und mich, Christian Haag, zu strategischer Transformation, Strategie, Führung und Sparring für Top-Entscheider über www.christianhaag.de an. Im Rahmen dieses Podcasts, aber auch darüber hinaus, tragen wir gern als Speaker in Präsenz oder online zur Inspiration Ihres Publikums im Rahmen Ihrer Veranstaltungen bei. So oder so freuen wir uns auf und über regen Austausch mit Ihnen und Euch. Nehmt einfach Kontakt zu uns auf.
Ja, genau. Und das ist auch, also ich finde es ein bisschen, natürlich sagen die Politiker, sie tun alles für die Startups und so. Und viele Hochschulprofessoren und Präsidenten pushen das auch. Aber wenn man dann sieht, wie jetzt doch diese drei Startups von mir aus meinem Lehrstuhl heraus doch dann kämpfen müssen, wie die hohe Miete zahlen müssen in ihren Büros und kleinen Werkstätten, wo sie dann sitzen, dann wäre dann wirklich da mehr Unterstützung nötig. Und das muss dann auch, und dann muss man, denke ich mal, den gesamten Prozess eher von hinten rein denken. Also ich würde im Grunde nochmal auf ein Reset drücken und sagen, dass man, aber da wird man natürlich sich keine Freunde machen. Ich war ja in München, an der TU München, nach meiner ersten Professur an der Universität Karlsruhe, wo ich bei den Bauingenieuren war und die Automatisierung im Baubetrieb als Professur hatte, das war eine neue Professur damals, 1989, kam ich dann an die Architekturfakultät. Und ja, da habe ich dann bemerkt, dass es natürlich ein bisschen ein Problem ist, dass der Architekt natürlich die Planungshoheit hat und das und dann oft die Dinge nachher auf der Baustelle dann nicht mehr so gut zusammenpassen, fliegen und die Baubetriebler, die ich damals mit ausgebildet habe, die haben dann oft ein Problem, das umzusetzen, was der Architekt sich ausgedacht hat. Ich würde also jetzt einfach im Sinne von Reverse Engineering von hinten anfangen und sagen, was braucht der Bauherr, was kann er sich leisten und was braucht der Investor, damit er weiter investiert. Und insofern von hinten anfangen und nach den Zielkosten vorgehen und dann eben die Prozesse und zum Schluss erst die Produkte entwickeln. Das heißt also, nur dann kann ich wahrscheinlich zum erschwinglichen Bauen kommen, auch für den Wohnungsbau. Und da muss allerdings, müssen sich dann alle nach dem richten, was sich die Leute leisten können. Und der Architekt wird dann leider zum Schluss kommen. Ich kann es mir erlauben zu sagen, denn ich hatte ja beide Studien durchgeführt, Architektur und Bauingenieurwesen in Stuttgart und Chicago und später die Robotik in Tokio. Das heißt, ich erlaube mir, alle zu kritisieren. Da habe ich mir natürlich keine Freunde gemacht bei meinen Architektenkollegen. Aber im Grunde ist es wirklich das Problem, wir müssen schauen, dass sich die Architekten dann wirklich mehr daran halten, was sich die Leute leisten können. Aber die müssen dann auch darauf hören, was auch der Unternehmer fertigen kann oder bauen kann. Und denn die haben ja die Praxiserfahrung. Natürlich gibt es alte Hasen bei den Architekten, die kriegen das in den Griff, aber die sind halt immer seltener. Und wir sehen es ja, dass es nicht funktioniert hat. Es hat ja bisher nicht funktioniert. Die Situation wird ja immer schlimmer. Und insofern kann man das jetzt wirklich offen ansprechen. Wenn wir so gut wären und wenn unsere Ausbildung so gut wäre, dann hätten wir jetzt die Krise nicht. Aber es geht einfach nicht. Und es hat nicht funktioniert. Sonst hätten wir jetzt keine Krise am Bau, keine Wohnungsnot. Die Bauunternehmer, die kleineren, haben ein dünneres Auftragspolster für nächstes Jahr. Und ich spreche da auch mit Bauunternehmern. Und das sieht also nicht so gut aus. Insofern müssen wir das wirklich einfach ein Reset, wie beim Computer, da würde ich jetzt sagen, da stimme ich mal voll der Digitalisierung zu, auf den Reset-Button einen Knopf zu drücken und das ganze Pferd neu aufzäunen, am besten dann von hinten her gedacht. Und dann müssen alle Bereiche, die da vorkommen, sich daran halten. Dann brauchen wir auch andere Standards, dann brauchen wir auch andere Landesbauvorschriften. Diese ganzen Dinge müssen sich dann danach eben richten. Weil bei den jetzigen verschiedenen Landesbauordnungen und den ganzen Vorschriften und VOB bis hin zu den Standards dienen, würde ich sagen, brauchen wir ein Reset dahingehend, dass sich die verschiedenen Einkommensgruppen ausgehend vom Nettoeinkommen, gewisser Prozentsatz, was die Leute sich dann leisten können, damit sie noch anständig leben können, dass man daraus dann eben die entsprechenden Prozesse und Produkte entwickelt. Also das wäre für mich das Wichtigste, diesen Reset-Button zu drücken, weil anders geht's nicht. Natürlich serielles Bauen, das wissen wir schon lange, das gab schon vor Jahrhunderten oder Jahrtausenden vielleicht schon. Und das ist jetzt nicht mehr der Stein des Weisen. Und das heißt also auch, es wird auch oft ästhetisch auch nicht mehr akzeptiert. Insofern brauchen wir da wirklich neue Vorgehensweise und wie gesagt, so eine Art Mischung aus meiner Erfahrung, Pi mal Daumen, so die 80% ist vielleicht Wiederholung der Bauteile, der Prozesse und 20% sind dann Individualisierungsprozesse und davon vielleicht nochmal 4% besonders individuell durch 3D-Druck zum Beispiel. Und das hängt aber dann, wie gesagt, von dem ab, was man sich leisten kann. Da kann man dann auch Strukturen einführen, wie in der Automobilindustrie, die ja bisher in Deutschland ganz erfolgreich war. Und dass man das so dann sich anschaut und davon lernt, eben von den Besten lernen. Und das war ja unsere, oder ist es hoffentlich noch und wird auch noch bleiben, eine starke Säule der deutschen Wirtschaft. Und da kann auch, oder man kann auch nicht nur von der Automobilindustrie lernen, weil da sagen dann viele Bauleute, ja, das sind ja die Autos sehen alle gleich aus. Aber man kann zum Beispiel auch von der Landwirtschaft Landmaschinen lernen. Die sind mittlerweile ziemlich gut geworden. Und wenn man sich überlegt, was die landwirtschaftliche Bevölkerung, früher war jeder von uns ein Bauer und mittlerweile noch so weniger als 3%, und wie effizient die geworden sind, wie automatisiert die Landmaschinen arbeiten. Die müssen sich ja auch an örtliche Bodenbedingungen, die Bodenverhältnisse ändern sich manchmal innerhalb von 50, 100 Metern. Da hat man dann oft, muss man sich auch anpassen, und das können die alles berücksichtigen über ihre Sensorik. Und das ist natürlich, da hat man auch da einen hohen Individualisierungsgrad, weil die Bauleute oft sagen, ja, das geht nicht, man kann das nicht übertragen, wir sind viel individueller. Aber wenn man dann diese langweiligen Vorortsiedlungen anschaut, so individuell sind wir dann im letzten Ende auch nicht. Also wir könnten da, wie gesagt, viel mehr machen. Wir müssen das Pferd halt nur wirklich dann ganz anders aufzäunen, von hinten her oder am besten den Reset-Button drücken und alles neu, nicht nur denken, sondern auch machen.
Ich nehme einmal mit, Sie vereinen ja natürlich in Ihrer Vita tatsächlich genau diese Auflösung des Nebeneinanders, Architekt und Bauingenieur in einer Person. Das könnte helfen. Und wenn es nicht in eine Person hineingeht, dann sollten doch beide sehr eng beieinander sein und miteinander denken und vielleicht auch die Reihenfolge des Miteinanders nochmal überdenken. Und ich glaube, Einstein hat ja mal gesagt, die Probleme sollten wir nicht mit den Methoden lösen, mit denen wir sie geschaffen haben. Das scheint mir hier, glaube ich, auch ein kluger Ratschlag zu sein. Also nicht das, wie wir es immer machen, weiter grenzoptimieren, sondern vielleicht einfach dann mal umgekehrt denken oder anders da herangehen, wenn ich das so richtig verstanden habe.
Ja, genau. Im Grunde brauchen wir, ich denke, jetzt wird es immer mehr Zeit für eine sogenannte Sprunginnovation. Ja. Und das ist ja auch Ihr Thema, Change Management und Innovationsmanagement. Und ich glaube, mit dem inkrementellen Innovieren, wie wir es bisher gemacht haben, das hat nicht funktioniert, nur in gewissen Teilbereichen. Und jetzt wird es höchste Zeit für eine Sprunginnovation, sonst wird die Krise immer größer. Also das denke ich, aber da kennen Sie sich viel besser aus mit Change und Innovationsmanagement als ich. Aber ich denke, dass so eine Art Sprunginnovation ist jetzt absolut nötig. Sieht man auch in so wie früher auch bei den Flugzeugen. Ne? Also die ersten Flugzeuge, dann kamen die Metallflugzeuge so vor 110 Jahren und so weiter. Da hat auch jeder gesagt, sogar Siemens hat gemeint, alles was schwerer als Luft ist, kann nicht fliegen. Und das war eine Fehleinschätzung und viele solche, und dann natürlich die ganze Digitalisierung, diese im Grunde im Bau haben wir jetzt so lange, wie Sie sagen, oder weil Sie Einstein zitiert haben, die alten Methoden angewandt und das hat nicht funktioniert. Wir brauchen jetzt eine Sprunginnovation, Systemwechsel. Ne? Da haben Sie recht, ja. Sehe ich auch so.
Wenn wir nach vorne schauen, Martin und ich diskutieren das oft für die kommenden Jahre. Jetzt haben Sie ja den Cut in der Lehre gemacht. Was wäre denn so die Botschaft, die Sie jetzt denen mitgeben, die jetzt praktisch am weiter da dran sind? Also einmal natürlich, Martin, du bist ja auch jemand, der noch jahrelang lehren und ausbilden wird. Aber was ist die Perspektive? Wo muss es hingehen? Ich glaube, ein paar Linien haben wir schon gezeichnet. Aber wenn man so ein, zwei Ratschläge nach vorne mitgeben könnte oder eine Vision mitgeben könnte, was würden Sie jemandem mitgeben, der Ihnen diese Frage stellt?
Ja, also Sie haben das schon ganz gut formuliert. Also ich mache das jetzt ja auch so bei meinen ehemaligen Assistenten, die jetzt ihre Professuren erhalten haben, dass ich da eben dann das so umsetze mit den verschiedenen Fakultäten, meine Vorlesungen, Seminare und so weiter für meine ehemaligen Assistenten und das nur mache und da gehen die auch ein und sogar deren Hochschulen, wo die jetzt arbeiten, weil die auch sehen, dass es nötig ist, eben mit allen Fakultäten zusammen, die man dazu braucht, also auch die Immobilienwirte, die Wirtschaftswissenschaften, nicht nur jetzt die Techniker dazu, aus dem Maschinenbau, Elektrotechnik und so weiter, aus der Informatik, sondern auch mit der Wirtschaft, so ein bisschen rein, auch Soziologen mit rein, Psychologen und so weiter. Es geht ja auch um Motivation und dann der Arbeitskräfte. Und man kann da auch die jungen Leute ziemlich gut motivieren. Also wir können denen viel, viel mehr zutrauen, als wir meinen. Denn die sind offen für Neues. Und dann wird dieses Berufsfeld oder diese Branche, die Baubranche, auch wieder attraktiv, dass sie die hellsten Köpfe anzieht, wenn die plötzlich merken, wir können damit tollen Robotern arbeiten, wir können Teile von, ich mag den Begriff KI nicht, aber wir können auch ein bisschen KI-mäßige Sachen anwenden, wir können da und wir nicht nur jetzt simulieren in der Art von einem Computergame, sondern auch wirklich dann verifizieren durch etwas, was dann wirklich auch physisch das dann macht. Jetzt nicht nur in der Simulation, da kann man die jungen Leute wirklich begeistern und die sind da auch dabei, also die haben da in gewissen Bereichen, haben die da und die werden auch unterstützt, die Hochschulen haben zum Teil dann Gebäude hingestellt, für meine ehemaligen Assistenten und Forschungsgelände und das sind die dann ganz offen. Ich denke, man muss es nur einfach angehen, muss sich einfach trauen und wie Sie auch schon zitiert haben, richtig, Einstein und auch wie Sie es auch besser formuliert haben noch als ich, diese Methoden, die bisher nicht funktioniert haben, jetzt einfach mal über Bord werfen. Also ja. Erstmal natürlich davon lernen. Wir müssen eine Fehleranalyse machen. Das habe ich auch in Japan gelernt mit dem Hansei, mit diesem Selbstanalyseprozess, der dann das Verbesserungswesen Kaizen einleitet. Also wir müssen selbstkritisch sein und das analysieren und so eine Fehleranalyse machen. Das lernen übrigens auch schon viele, auch im Maschinenbau lernt man das, wenn man zum Beispiel in der Luftfahrt Technik, Triebwerke entwickelt. Die dürfen ja, da darf ja nichts passieren, wenn man da in 45.000 Fuß fliegt und so, dass man dann macht man Test- und Fehleranalyse und verbessert dann das Produkt und solche Dinge und kann man dann auch, muss man auch bei uns einführen. Und da sind die Leute, die jungen Leute, ziemlich Feuer und Flamme. Also ich mache da sehr gute Erfahrungen und im In- und Ausland, also das denke ich, die jungen Leute sind da viel offener, als wir meinen. Und die wollen sogar auch die Veränderung, weil sonst sind sie depressiv, hören nur die negativen Nachrichten. Und wir müssen einfach sagen, ihr könnt die Zukunft gestalten und uns verändern. Und jetzt probieren wir mal was anderes, ohne dass man jetzt die Erfahrung der Vergangenheit über Bord schmeißt, sondern nur aus den Fehlern lernen. Und so, wie Sie gesagt haben, von den vorhandenen bisherigen Methoden hat es nicht funktioniert. Jetzt müssen wir was Neues machen, was anderes anpacken. Also das, denke ich, ist der einzige Weg, der uns noch bleibt.
Ich finde, Martin, ein Satz sei mir noch gestattet. Ich finde das ganz wichtig, so wie Sie es auch formulieren, Herr Professor Bock, diese uneitle Sichtweise auf die Themen, ich glaube, die hilft uns allen auch ein Stück weit weiter, dass wir es einfach von der Sache her sehen und so unsere Liebe für unsere Profession mal ein Stück weit zur Seite legen und sagen, wie kriegen wir das denn gemeinsam auch mit den anderen Leidenschaften der anderen hin und nicht immer nur unsere eigene Sichtweise nach vorne stellen. Das finde ich, glaube ich, ist ganz, ganz wichtiger Punkt bei dem Ganzen.
Martin. Und wo ich Professor Bock unbedingt noch zustimmen möchte, ist dieses Generationen-Bashing sein zu lassen. Also wenn man jetzt hört und sich mit den Leuten unterhält, sagt ja immer die aktuelle Generation, die nächste, die taugt nichts mehr. Wenn das wirklich so stimmen würde, müssten wir alle wieder in Höhlen leben, glaube ich, weil jede Generation scheinbar immer schlechter wird. Ich glaube, man muss sich als aktuelle Generation auch einfach bewusst sein, dass die nächste vielleicht was anderes gut kann als die aktuelle. Und ich glaube, da muss man den Leuten die Motivation mitgeben. Denkt auch mal außerhalb der gewöhnlichen Denkmuster, den Leuten da auch die Chance für geben. Das ist diesen Mut, auf was Neues zu vermitteln auch. Und sowohl in Forschung als auch, finde ich, in der Industrie eine Kultur des Scheitern-Dürfens zu etablieren. Weil ansonsten, also bis der eine Moonshot gelingt, sind wahrscheinlich 5 Raketen daneben gegangen, mindestens. Und ich glaube, da können wir auch noch viel von anderen Kulturen lernen, wo es als Gründer eines erfolgreichen Unternehmens gar keine Schande ist, vorher 5-mal unerfolgreich gegründet zu haben. Und ich glaube, das müssen wir in Deutschland etablieren. Und wir seitens der Hochschulen müssen die Leute zur Neugierigkeit, also zur Neugierde ausbilden, denen das Handwerkszeug an die Hand geben, aber dann die Leute auch mit Mut und auch dem Streben nach was Neuem laufen lassen. Und ich finde und hoffe, dass wir heute mit dem Gespräch da auch nochmal Steine ins Wasser geworfen haben, dass viele sich die Gedanken machen und sagen, okay, vielleicht kann ich da auch, vielleicht auch nur einen kleinen Beitrag zu leisten, um das weiter voranzutreiben. Also von meiner Seite vielen Dank für das Gespräch, das Update mit, wie ich finde, aber auch ganz vielen neuen Aspekten im Vergleich zum letzten Gespräch.
Ja, da haben Sie völlig recht. Ich habe es auch mit meinen Studenten so gemacht. Wenn die ihre eigenen Fehler analysiert haben, habe ich denen sogar eine bessere Note gegeben. Denn nur von Fehlern kann man lernen. Und die anderen dürfen natürlich nicht lachen, wenn die ihre Fehler offen darlegen, weil nur davon kann man lernen. Und ich habe immer gesagt, an der Hochschule könnt ihr noch Fehler machen, nachher im Berufsleben dürft ihr keine mehr machen.
Genau. Ja, aber das ist glaube ich, das richtige Mindset an der Stelle. Ne? Also, dass wir einfach eine gute, gesunde Lernkultur entwickeln miteinander und uns verbessern. Also mit Mut zur Lücke würde ich sagen und der Hoffnung darauf, dass wir dieses Gespräch nochmal wieder fortsetzen, sowohl hinter den Kulissen als auch gerne hier nochmal im Podcast. Mhm. Auch von meiner Seite ganz herzlichen Dank, Herr Professor Bock, für diese Einsichten und Ausblicke und auch die hoffnungsfrohe und positive Sicht auf das, was da kommen wird und die, ich finde, auch vermittelte Lust darauf, mitzugestalten und mitzumachen für all diejenigen, die ihren Weg in diese Branche oder in nahe Branchen finden. Unser Motto ist ja in dem Podcast, wir wollen über die Gestaltung der Lebenswelt von morgen reden, der Zukunft reden. Ich glaube, da haben wir ein paar gute Gedanken hier wieder ins Wasser geworfen, wie Martin eben gesagt Christian, hat.
Wenn ich kurz dazwischen grätschen darf.
Ja, gerne.
Bevor wir den Punkt machen zum Abschluss vielleicht. Diesmal sehen wir uns ja zeitnah sogar persönlich wieder. Und können die Themen ja dann nochmal aufgreifen, vielleicht für den einen oder anderen, der es hört. Wir sind ja gemeinsam, Christian in der Moderation, Professor Bock in der Keynote, ich auf dem Podium, Anfang, Mitte Januar auf der Infratech in Essen. Und ich glaube, da können wir auch nochmal intensiv über die Gespräche weiter sprechen.
Ja, gute Idee, ja.
Wer die Fortsetzung der Gedanken hören möchte, der kommt.
Genau. Vielen Dank.
Herzlichen Dank, Herr Professor Bock.
Ja. Ja, danke. Tschüss. Bis bald. Ja, tschüss. Danke.
Vielen Dank an Sie und euch fürs Zuhören bei Zukunft bauen, dem Zukunftspodcast für die Bauindustrie. Wenn euch der Podcast gefällt, würden wir uns über eine Bewertung freuen und natürlich darüber, wenn ihr den Podcast bei einem Podcast-Provider eures Vertrauens abonniert. Wir freuen uns auf ein Wiederhören. Bis bald.